Warum gibt es eigentlich in Garmisch-Partenkirchen kein Brauhaus mehr? Warum hat es das früher gegeben? Warum gibt es das nicht mehr? Warum haben wir kein regionales Bier mehr da? Das war halt für uns eigentlich die absolut spannende Frage, wenn es halt eigentlich in andere Gegenden Brauereien gibt.
Wir haben 1,5 Jahre haben wir rumprobiert, haben eigentlich für uns selber festgestellt, wir möchten irgendwas, was ein Bier haben, was jetzt nicht dem Einheitsbrei entspricht, haben das ein bisschen hopfiger uns vorgestellt und haben dann in die Richtung uns dann weiterentwickelt.
Da ist dann wirklich die allererste fertig etikettierte Flasche vom Bundle gelaufen ist. Also sprich die erste Flasche, die im Tragl dann drin gelandet ist. Also es war schon, schon ein besonderer Moment, sage ich jetzt mal. Von Anfang an wollten wir einfach nur ein sogenanntes, ehrliches, bayerisches Bier haben.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Burgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast sind Alex Müller und Antonius Huber. Die zwei Freunde, die sich seit Kindeszeiten an kennen haben, gemeinsam das Garmischer Brauhaus wiederbelebt. 2017 haben sie angefangen, das erste Bier damals noch in Ingolstadt für sie brauen zu lassen. Und seit 2023 gibt es den ersten Sud aus dem neuen Brauhaus an nahezu alter historischer Braustätte. Wir sprechen eine Folge lang über Bier, über den aufwendigen Weg bis zum fertigen Brauhaus, über das identitätsstiftende Produkt Bier, über Regionalität, über Heimatverbundenheit und natürlich über alle möglichen Geschmacksrichtungen, wo die Reise noch hingeht, und dazu haben wir auch Bier getrunken. Wenn euch der Horgarten gefällt, dann abonniert ihn bei Apple und bei Spotify, lasst eine Bewertung da und jetzt sage ich nur Prost und viel Spaß beim Anhören.
Jetzt, liebe Leidern, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was denen, sagt er, könnt's beim Horgarten hören.
Auf meine heutigen Gäste im Horgarten freue ich mich ganz besonders. Nicht nur, weil sie ja ein großes, wichtiges Nahrungsmittel für mich produzieren, nein, weil sie auch eine ganz besondere Geschichte haben. Was dabei rauskommt, wenn ein Mensch, der sich mit Immobilien und Finanzierungen und ein Mensch aus der Pharmabranche zusammentun und ihre Leidenschaft, ihr Hobby zum Beruf machen, das erfahren wir heute im Horgarten, und zwar mit Antonius Huber und Alex Müller vom Brauhaus Garmisch. Herzlich willkommen im Horgarten.
Hey, grüß dich. Ja,
grüß dich.
So, jetzt
danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also uns, was machen wir? Prost erstmal an. Prost.
Ja, Prost, logischerweise. Geben wir uns Bier.
So, wir hocken jetzt hier im Brauhaus. Und um unseren Hörern mal zu helfen, wer ist denn von euch der Immobilien- und Finanzmensch?
Ja, das bin ich, der Hubert Uni. Ich habe meinen Background ein bisschen so in der Bank gesammelt, in Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, und letztendlich hat dann auch mit Immobilien ein bisschen was zum Tor gehabt, und ja, das ist so mein Part.
Alex, das heißt, du bist aus der Pharmabranche, also bist du Apotheker oder was?
Nein, was ich habe gemacht? Sogar am richtigen Standort studiert, in Weinstephan, wo die ganzen Brauer ja studieren. Leider das Falsche. Damals noch Biotechnologie. Und das war für mich damals der Startschuss für die Pharmaindustrie eigentlich, was halt bei uns nahe ist, beim Roche in Penzberg zum Arbeiten. Also ich habe vorher noch was anderes gemacht, aber letztendlich habe ich ja eine Ausbildung, die in die pharmazeutische Richtung geht, also Ingenieur, Biotechnologie, wo man großtechnisch pharmazeutische Produkte herstellt.
Also Weinstefan hat schon mal eine gewisse Verbindung, wie du sagst, zum Bier. Wo habt ihr euch kennengelernt? Kennt ihr euch von Kindesbeinen an oder hat euch das Bier irgendwann mal zusammengeführt?
Wir sind sogar miteinander aufgewachsen.
Wir sind Nachbarn gewesen, schon immer. Lange Zeit, genau, ganz lange Zeit.
Jetzt seid ihr als Kinder aufgewachsen, habt dann wahrscheinlich auch demnach die ersten gemeinsamen Biererfahrungen gesammelt, so das erste Bier, natürlich mit 16 Jahren erst. Vorher darf man ja kein Bier trinken. Und wie kam das dazu, dass ihr gesagt habt, wir wollen unser eigenes Bier brauen?
Wir haben uns ja Gott sei Dank nie aus die Augen verloren und dann war bei uns schon immer groß das Thema, warum gibt es eigentlich in Garmisch-Partenkirchen kein Brauhaus mehr? Das kann ja gar nicht sein, weil ja, wir haben da sehr viele Leute da, die auch gern ein Bier trinken, die das auch wertschätzen, die das auch wissen, was da, ja, was das für ein Produkt ist und so weiter. Und dann haben wir uns halt damit auseinandergesetzt, warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Und ja, und dann ist das eigentlich schon, das war ja schon, bevor wir dann zum Studieren weggegangen sind, mehr oder weniger, und uns dann eigentlich die Wege so quasi ein bisschen, oder sich die Wege ein bisschen getrennt haben, haben uns das schon gefragt und dann sind wir halt dann wieder zusammengekommen und dann haben wir gesagt, naja, das müssen wir ändern.
Jetzt hast du gerade was Wichtiges gesagt, Toni. Alex, und zwar mal das zeitlich einzuordnen. Ihr seid zum Studieren weggegangen und das Thema hat euch damals schon beschäftigt. Also wann war das ungefähr, als ihr zum Studium gegangen seid?
Das ist vor 20 Jahren eigentlich fast noch länger. Ne?
2004, so 2003.
Ja. Ja, sowas. Da hat man einen Bayers gemacht. Also
Bundeswehr, ja. Ja,
genau, ich war beim Bayers auf jeden Fall. Ja, gut, aber das war vor ungefähr 20 Jahren.
Also 20 Jahre oder vor 20 Jahren habt ihr schon den Gedanken gehabt oder die Überlegung, warum gibt es kein Bier in Garmisch? Und also ich sitze gerade gegenüber von einem großen, ja, wie Schaukasten, eine Vitrine. Da ist so ein bisschen die Historie vom Brauhaus Garmisch drin aufgeführt.
Ja, das Thema ist ja vor allen Dingen, wie gesagt, warum hat es das früher gegeben, warum gibt es das nicht mehr? Warum haben wir kein regionales Bier mehr da? Das war halt für uns eigentlich die absolut spannende Frage. Wenn es halt eigentlich in andere Gegenden Brauereien gibt, weiß ich, wie Sand am Meer, muss man jetzt schon fast sagen, in Bamberg, aber jetzt halt in, im Regionalgesänge, im absoluten Süden von Deutschland, da haben dann, sag ich jetzt mal, Großbrauereien einen riesen Einfluss und sind halt vertreten, aber regionale Brauereien gibt es halt wenige, also gibt es schon auch, aber es sind halt also extrem schwach oder wir sind ja extrem schwach besiedelt mit Regionalbrauereien.
Und das Thema, das ist das eine, also regionale Brauereien gibt es gerade in Franken, gibt es unwahrscheinlich viele. Wir hatten uns vorhin gerade über einen Stammhörer unterhalten, über den Chris, viele Grüße an dieser Stelle, der auch regelmäßig fränkisches Bier nach Garmisch-Partenkirchen bringt. Da ist das ja noch populär und wird auch entsprechend gewertschätzt. Und wir bei uns im Landkreis haben ja schon ein paar Brauereien, also ob das jetzt in Mittenwald ist, ob das in Murnau ist, ob das in Weilheim ist.
Gott sei Dank.
Dann hört es aber schon fast auf. Und in Garmisch gibt es ja eine Brauereihistorie. Alex, wie kennst du Geschichten aus der alten Zeit vom Garmischer Brauhaus?
Wir hören relativ viel. Wir hören zum Beispiel, dass sehr viele Leute in dem alten Brauhaus aufgewachsen sind. Also mehr wird da immer hätten wohnen können, glaube ich. Also vorne am Breistübel, da sind ja Räumlichkeiten über den Breistübel drüber. Da haben wir anscheinend Wohnungen drin. Und wir hören viele Geschichten, jetzt wo wir wieder da sind, von Leuten, die sind auch nicht so alt. Also das heißt nicht aus dem letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, sondern schon noch Leute, die sich an schöne Sachen erinnern können.
Ehemalige Brauer,
Bewohner vom Brauhaus oder die da als Kind da gespielt haben. Und da sind noch relativ viele Erinnerungen da, also lustige Sachen.
Aber die jetzt wieder aufleben?
Die jetzt durch uns, denke ich, ja, wieder aufleben. Das sind ja die Leute, viele von denen bringen uns diese Sachen vorbei, die wir in die Vitrinen wieder ausstellen. Also ob es Bierdeckel sind, Gleisel, Krieg. Also das ist schon eine schöne Sache, denke ich. Also die Leute freuen sich darüber, dass wir das wieder machen.
Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Ihr habt also das Studium gemacht, ihr habt das Studium fertig gemacht, ihr habt alle in euren Berufen gearbeitet und wie du ja schon gesagt hast, Toni, dass ihr nie, also eure Freundschaft ja von Kindesbeinen an besteht. Jetzt kommt dann irgendwann mal so eine, ja, bei vielen heißt es eine Schnapsidee, in dem Falle war es wahrscheinlich eine Bieridee, lasst uns doch mal unser eigenes Bier brauen. War das so?
Ja, also in gewisser Weise, wie gesagt, schon, aber der Fokus ist schon immer darauf gelegen von uns. Also in dem Moment, wo wir das halt gemacht haben, dann haben wir gesagt, ja gut, also uns da schon interessieren, dass wir die Brauerei da wieder aufbauen. Also wir haben das jetzt nicht nur gemacht, weil wir gesagt haben, jetzt brauchen wir unser eigenes Bier und schauen wir, was da daraus wird, sondern eigentlich haben wir dann schon in dem Moment für uns festgelegt gehabt, wir wollen eigentlich das Brauhaus wieder da in Garmisch etablieren.
Wann war das?
Das war ungefähr 2017, 2016, 2017 sowas.
16,
ja. Ja, 16 eigentlich schon, ja.
Also es war ja, Alex, ich erinnere mich noch dran, das hat für Aufruhr gesorgt im Ort. Es gibt wieder ein Garmischer Bier, ein Garmischer Hell. Zwei Jungs, die sich dem Thema angetan haben, brauten ihr eigenes Bier. Erzähl mal von den, die Herausforderung. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich brauche jetzt mein eigenes Bier. Klar, du kannst jetzt irgendwie dir einen 10-Liter-Heimbrau-Eimer bei Amazon bestellen, aber ihr habt ja ein anderes Ziel verfolgt. Wie seid ihr da rangegangen?
Also wir haben schon erstmal tatsächlich im kleinsten Maßstab Bier braut, um unser Rezept, wie wir uns das vorgestellt haben, zu entwickeln. Und da macht man, das sind schon Töpfe eigentlich. Ist tatsächlich so, wenn man sich das vorstellt, im kleinen Maßstab braucht man da Bier und bastelt da an der Rezeptur rum. Und was dann vielleicht spannend wird, wenn man die dann hat, wenn man die dann großtechnisch dann umsetzt, in dem Fall war es halt in Ingolstadt beim Herrenbräu, in einer großen Brauerei, wenn man das Rezept überdruckt und das ist dann schon, da haben wir auch gesucht, Brauereien, die sowas machen.
Und die ja zu uns passen.
Zu uns passen, ja, genau. Und da haben wir uns verschiedene angeschaut und haben uns dann für einen Herrenbräu entschieden. Der hat am besten zu uns passt und das war eine coole Sache.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr aus diesen, das hört sich so einfach an, die richtige Rezeptur zum finden. Wir hatten ja schon eine Beschau der ganzen Brauanlage und haben da schon viel über verschiedene Biere und Rezepturen diskutiert. Es ist ja nicht so wie beim Kuchen, wo du genau weißt, so viel Mehl, so viel Zucker, so viel Eier müssen rein und dann rührst du es um, schmeißt es in den Backofen rein und dann wird das erstmal ein Kuchen. Dann geht es ja um das Verfeinern. Welches Mehl nimmst du, welche Eier nimmst du, welchen Zucker nimmst du und sowas. Also wie lange hat das gedauert, bis ihr dann im Kleinen was hattet, wo ihr sagt, wir gehen größer?
Wir haben 1,5 Jahre haben wir rumprobiert, haben eigentlich für uns selber festgestellt, wir möchten irgendwas, was ein Bier haben, was jetzt nicht dem Einheitsbrei entspricht, haben das ein bisschen hopfiger uns vorgestellt und haben dann in die Richtung uns
moderner halt eigentlich, ja.
Moderner, genau. Unfiltriert. Das war dann das Helle, was dann auch damals rausgekommen ist und relativ, wenn man ehrlich ist, unbeliebt war. Vielleicht auch deswegen, weil Brauhaus Garmisch gebraut in Ingolstadt draufgestanden ist. Da haben wir nie einen Hehl draus gemacht. Wir haben immer gesagt, das wollen wir transparent machen, dass wir die Leute nicht verarschen. Aber wir haben ja irgendwie anfangen müssen. Und witzigerweise ist das Bier, was wir damals in Ingolstadt gemacht haben, das damalige Helle, ja jetzt das Kellerbier vom Rezept her, das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Also eigentlich eins zu eins das Gleiche. Bloß jetzt ist das jetzige Kellerbier einigermaßen, schon ehrlich, relativ beliebt, weil es ein bisschen kantig ist und zum Hellen sie ein bisschen abhebt. Aber damals halt in Ingolstadt nicht so ganz zum durchschlagenden Erfolg geführt hat. Aber jedenfalls war das die richtige Entscheidung, das woanders zum Brauen. erst einmal, weil wir haben ja erst einmal
Wir müssen jetzt erstmal starten müssen und auch was, wir haben ja was braucht, was man vorzahlen kann. Man kann ja nicht komplett von null starten, muss man sich jetzt andersrum vorstellen und kommt dann und sagt, ja gut, also wir haben die Idee, machen jetzt da eine Brauerei auf und wir haben gar nichts. So, und so haben wir halt da unseren Grundstein dadurch gelegt. Also egal, ob das jetzt halt hinsichtlich dann der Bank letztendlich war und so weiter. Wir haben ja irgendwas braucht, was man halt sagt, okay, gut, da starten wir schon mal. Und zum anderen war für uns dann einmal klar, wir wollen ja da das Ganze halt unterm Brauhaus Garmisch eben machen. Und dann haben wir halt auch gesagt, also wir müssen halt die Chance jetzt nutzen und müssen das halt jetzt halt aufziehen, sage ich jetzt mal, dass man halt da nicht irgendwo dann ein Zweiter werden, kann man jetzt schon auch so sagen. Also, dass wir halt auf alle Fälle halt mit unserem Brauhaus Garmisch-Spiel halt dann wirklich dann die Brauerei dann realisieren können.
Also ich erinnere mich noch genau an die Veröffentlichung oder als das erste Garmischer Hell an den Markt kam. Und irgendwie haben wir uns kurz danach schon mal getroffen und haben uns darüber unterhalten. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, auch war so dieses Feuer, was in euch gebrannt ist, zu sagen, wir wollen das, das ist erst der Startschuss und wir haben das große Ziel, dass wir auch wieder hier in Garmisch-Partenkirchen bestmöglich an alter Stelle auch wieder Bier brauen können. Ich habe diesen Mut bewundert von euch, also diesen aus den sicheren Jobs, sage ich mal, dann sukzessive rauszusteigen und dann für das Bier zum Kämpfen.
Also dass wir das machen wollen, das war von Anfang an, wie gesagt, für uns immer Ziel, immer in Garmisch brauen, immer in Garmischer Brauerei. Nur haben wir halt dann auch, sag jetzt mal, von der Idee weg zuerst einmal das dann gestalten müssen und uns selber Gedanken machen müssen, wo wir dann genau eigentlich hinwollen. Also unabhängig jetzt von der Braustätte, dass die natürlich in der Brauerstraße sein sollte. Aber selbst in dem Moment, wo wir zwar den Gedanken gefasst haben, dass wir jetzt in Garmisch halt wieder Bier brauen, war jetzt auch noch nicht sicher, dass wir dann wieder in die Brauerstraße kommen. Das hat sich alles so entwickelt. Das waren halt Riesen, wie soll ich jetzt mal sagen, das war irrsinniger Aufwand, den wir da betrieben haben, dass wir da halt wirklich wieder an den Ursprung sozusagen zurückkommen und auch durch glückliche Umstände und viele, viele Faktoren haben halt da Gott sei Dank dazu beitragen, dass wir halt jetzt da sind, wo wir halt jetzt halt, quasi sind. Ja.
Das ist ja, also die Herausforderung bei uns in Garmisch-Partenkirchen ist ja auch die, dass du für Gewerbeflächen oder wenn du Flächen brauchst, von etwas größerem Ausmaße. Also die Brauerei lässt sich ja nicht in der Gartenlaube im Prinzip installieren, sondern du brauchst eine gewisse Fläche, wo die Lieferanten ankommen, wo sich die Braukessel installieren lassen, wo die Abfüllanlage und sowas reinzubauen ist. Das habt ihr gebraucht. Wie lange habt ihr gesucht, bis ihr was gefunden habt?
Ja, also angefangen zum Suchen, mehr oder weniger haben wir dann schon im Jahr 2018, würde ich jetzt mal sagen. Und wie lange hat es gedauert? Wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, glückliche Umstände und also für uns glückliche Umstände und dass wir da halt einen ehemaligen Steinbetrieb gefunden haben, der direkt in der Nachbarschaft vom ehemaligen Brauhaus Garmisch war, haben wir das halt dann geschafft, dass wir halt dann den Steinmetzbetrieb halt dann sozusagen umwandeln haben können in eine Brauerei. Also wer das vorher kennt, das ist völliger Wahnsinn, also was da jetzt eigentlich getan hat. Und der Steinmetzbetrieb, der vom Christoph Falk war, da muss ich auch sagen, also vom Christoph Wahnsinn, wie er uns da unterstützt hat und wie er das von Anfang an gesehen hat und hat gesagt, das ist eigentlich prädestiniert dazu. Er hat sich das zwar am Anfang auch noch nicht so ganz vorstellen können, aber dann sind wir halt da immer weiter eingestiegen und er hat es also so gut gefunden, was wir da vorhaben und das da mit seinem Betrieb, weil der halt sozusagen, wie soll ich das sagen, ein Steinmetzbetrieb heutzutage, der braucht nicht mehr diese Riesengelände, weil das einfach sich komplett geändert hat in der was halt so ein Stormnetzbetrieb angeht, weil der hat einen Zukauf und so weiter und dadurch braucht er halt die Flächen nicht mehr. Aber eine Brauerei braucht halt die Flächen und dadurch hat sich das halt so ergeben, dass das halt einfach quasi wie ein Sechser im Lotto war, mehr oder weniger.
Sechser im Lotto, das Garmischer Brauhaus wieder zurück in der Brauhausstraße, um es mal ein bisschen zu verorten. Das Brauhaus steht im Ortsteil Garmisch, in der Nähe von der Bayernhalle. Da ist ein bisschen so wie ein Handwerkerhof ist da. Es ist am Fuße vom Kramer, vom der St. Martin-Hütte, also relativ leicht zu finden auch. So, jetzt kommen da die zwei Jungs an und planen die Brauerei. Alex, du hast dann dieses Handwerks- oder dieses Steinmetzgebäude da und bau mal eine Brauerei rein. Ist das wie, also einfach funktioniert das nicht. Nach dem, was ich gesehen habe, da stehen, glaube ich, 8 oder 9 Kessel und es ist viel Technik und Rohre werden verlegt und sowas. Wie geht man das an?
Also man geht, kurz mir verbessern, Toni, wir waren auf der Messe damals, Braumesse, und sprechen dort die verschiedenen Brauanlagenbauer an, also Anlagenbauer letztendlich. Du tauschst die aus, sagst dir die Pläne, was magst du machen, was magst du brauen, was für Jahresausstoßmengen. Und dann entwickelt man miteinander eigentlich so einen Plan. Witzigerweise ist der Plan bei den verschiedenen Anlagenbauern sehr ähnlich gewesen. Also das früh ist man nicht ausgekommen.
Man muss vielleicht, eins ist ziemlich interessant sogar, weil das fällt mir jetzt gerade ein, das erste Mal, wo wir auf der Messe waren, haben wir eigentlich noch kein definiertes Grundstück gehabt und kein definiertes Gebäude. Dann hatten wir in Anführungsstrichen die Anlagenbauer gefragt nach einem Projekt auf der grünen Wiese. Und da haben sie alle ihre Probleme gehabt. Ja, wo soll man das denn dann hinstellen? Dann sage ich, wir haben gesagt, wir brauchen die Anlagen halt, weil wir wollen ja den Ausstoß haben und so weiter. Im Jahr drauf sind wir dann mit konkrete Pläne gekommen und haben gesagt, das ist das Bestandsgebäude, da brauchen wir unsere Anlage. Nein, dann haben sie gesagt, okay, gut, das ist zwar jetzt auch nicht gut, weil jetzt können wir nicht auf der grünen Wiese planen, aber jetzt haben wir halt eine Grundlage und dann haben wir halt auf der Basis dann angefangen.
Ja. Ein Einwurf, wir hatten ja angefangen 2018 mit dem Gedanken, wir brauen beim Herrenbräu unser Hauptbier und brauen dazu in unseren kleinen Räumlichkeiten die Spezialbierge. Es war ziemlich schnell klar, dass das nicht so gewünscht war, dass man einfach komplett alles auf Garmisch holt. Und da haben wir halt innerhalb vom halben Jahr, glaube ich, soweit ich mich zurück erinnern kann, das umgeschmissen, die ganzen Pläne. Wir müssen komplett alles herholen, alles, komplette Brauerei. Nicht bloß Spezialbiere in einer kleinen Anlage, sondern komplett alles herholen.
Jetzt habt ihr alles hergeholt. Ihr habt mit Hilfe der Brauanlagenbauer und mit Unterstützung vom Brauerbund und von vielen Freunden jetzt hier in diesem Gebäude eine grandiose Brauerei mit einer grandiosen Brauereiwirtschaft aufgebaut und eröffnet. Eröffnung war wann?
Man muss es so sagen, den ersten Sud haben wir am 1. Juni 2023 gebraut, also letzten Jahres. Und haben dann aber erst später halt die Wirtschaft aufgemacht und der Vertrieb hat dann auch ein bisschen später erst gestartet. Also das heißt, wir waren dann Ende August letzten Jahres waren wir so ungefähr mit allem einsatzfähig.
Wie war das, als das erste Bier aus den eigenen Kesseln fertig war, als es
Abgefüllt worden ist.
Oder jetzt was wir heute gemacht haben, was war das? Abzwickeln. Also wenn du das erste Testbier machst, wie war das?
Also, berauschend.
Berauschend, ja. Aber leider gar nicht so, wie man meint. Es war so stressig, die Zeit. Und so, da waren so viele Emotionen und Erlebnisse gleichzeitig. Das war gar nicht so erhebend für mich, wenn man jetzt im Nachgang meint hat. Das waren so viele schöne Schritte und die Eröffnung in der Bayernhalle letztes Jahr und das und der erste Sud und das erste Mal Zwickeln und die erste Abfüllung und das war ziemlich Schlag auf Schlag alles.
Also was schon interessant war dann wirklich, war das erste vor allen Dingen, wir haben Weißbier, das allererste Produkt, was wir abgefüllt haben. Und als dann wirklich die allererste fertig etikettierte Flasche vom Bundle gelaufen ist, also sprich die erste Flasche, die im Tragl dann drin gelandet ist, also es war schon schon ein besonderer Moment, sage ich jetzt mal. Das war jetzt nicht mal das Zwickeln vorher am Tank, wo man schon gewusst hat, okay, wo geht die Reise hin, sondern halt dann eben wirklich fertig etikettiertes Bier in der Flasche drin. Und dann haben wir das Weißbier aus der Flasche probiert und das war überragend.
Das kann ich mir vorstellen. Also das Zwickeln, also fand ich aber schon überragend heute. Wie ist denn so die Rollenverteilung bei euch? Also es kann sich ja nicht jeder gleichzeitig, ihr könnt euch beide euch um die Rezepturen kümmern und es kann sich nicht beide gleichzeitig um den Vertrieb kümmern. Wie habt ihr das aufgeteilt?
Also prinzipiell gibt es da fließende Übergänge, aber ganz grob würde ich mal sagen, dass ich mich um die Produktion kümmere. Und der Toni sich eigentlich um das Geschäftliche. Also ganz grob, aber da gibt es sehr viele, sehr fließende Übergänge. Sag jetzt mal.
Wenn es irgendwelche Ideen gibt, also es gibt ja verschiedene Biertrends, gibt es da Sachen, die ihr beobachtet, wo ihr aufspringt oder wo ihr sagt, oh, das ist ein eigenes Interesse, ich mag mal das und mag mal das probieren?
Es ist eigentlich ziemlich interessant, dass du genau das fragst mit den Trends und so weiter. Als wir eigentlich damit gestartet haben mit dem Projekt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Schmarrn verzeihe, dann kannst du mich gerne korrigieren, aber wo wir gestartet sind mit dem Projekt, da war eigentlich der sogenannte Craft-Bier-Trend in aller Munde. Und da sind ja Brauereien, wie soll ich jetzt mal sagen, explodiert oder in die Höhe geschossen oder hat es dann den einen oder anderen, egal ob der jetzt ein sogenannter Gypsy-Brewer war oder selber produziert hat oder wie auch immer, das war ja völliger Wahnsinn. Wir haben nur von Anfang an gesagt, wir wollen immer nicht auf diesen Trend aufsteigen, sondern wir wollen von Anfang an, wollten wir einfach nur ein sogenanntes, ehrliches, bayerisches Bier haben. Einfach ganz normal, so wie es Jahrhunderte davor war, sage ich jetzt mal. Und auf diesen Nicht-Trend sind wir halt aufgestiegen und wollten halt einfach da bei einem ganz normalen, ehrlichen, bayerischen Bier bleiben. Dass man natürlich da andere Sachen dann nebenbei machen konnte. Das ist ja, bringt eine Vielfalt ins Produkt rein und ist also super spannend, da jetzt mal sagen. Aber so war halt eigentlich unsere Überlegung und unser Werdegang von Anfang an. Also wie gesagt, immer schon auf das Thema gesetzt, ganz normales bayerisches Bier.
Genau, für das stehen wir eigentlich unser Hauptbier, also das klassische Helle. Trotzdem hast du vorher aus dem Tank das Dunkle entwickelt, das wir eigentlich wieder etablieren mögen, weil das ist ja das Bier, was vor 150 Jahren das Bier der Region war. Dunkel, also nicht angefärbt dunkel, sondern wirklich dunkel, braut mit dunklen Malze, kernig und unfiltriert. Also unser Anno. Und sowas machen wir auch. Also wir machen die Hauptbiere, die halt so gehen, dann aber auch Biere, die Saisonsorten sind und auch Biere, die momentan Saisonsorten sind vielleicht, aber die wir wieder ganzjährig etablieren möchten, weil sie einfach zur Region kehren, wie das Dunkle.
Das finde ich interessant. Also das dunkle Bier, sagst du, das ist das ursprüngliche Bier. Also das Helle, was wir jetzt meistens trinken, ist ein Bier, was jetzt wahrscheinlich sich über die Zeit entwickelt hat. Also das normale Dunkle, was nicht mehr so in der Öffentlichkeit ist, da kommt das ursprüngliche Bier her.
Das hat mit der Wasserqualität zum Teil, man hat einfach irgendwann gelernt, mit dem Wasser umzugehen, das Wasser aufzubereiten. Was wir übrigens nicht müssen, wir nehmen das Wasser her, wie es aus der Leitung kommt, unaufbereitet, weil das eine hervorragende Qualität hat. Jedenfalls das dunkle Bier war damals aufgrund von hartem Wasser das Bier der Region, also eigentlich in ganz Bayern oder Südbayern auf jeden Fall, was man halt braun hat können. Man hat auch Rauchmalze eingesetzt, also jedenfalls diese Malze waren geräuchert. Das glaubt man immer gar nicht mehr.
Also Malze geräuchert, also es ist wie ein Speck geräuchert.
Ja, so kann man sich das vorstellen. Mittlerweile tut man mit trockener Luft das Ganze trocknen, die Malze beim Vermelzen. Also es müssten eigentlich nach unserem Verständnis vor 150, 200 Jahren alle Malze irgendwo oder alle Biere irgendwo rauchig, ein bisschen rauchig geschmeckt haben. So wie in der Bamberger Region, wo wir unsere Brauanlage her haben, wo wir viel kennengelernt haben, wo wir ein bisschen eine Leidenschaft auch haben, der Toni und ich. Also wir haben da auch mal ein Rauchbier gebraut, bei uns in der Manufaktur. Auf das Thema kommen wir vielleicht noch. Jedenfalls, das ist ein witziges Thema, was man gar nicht so weiß. Also nicht bloß dunkel waren die Biere, sondern wahrscheinlich auch rauchig.
Alle rauchig, ja, genau. Haben alle ein Raucharoma drin gehabt, weil man halt damals ja keine andere Möglichkeit gehabt hat, außer das über Feuer, also dann zu trocknen. Halt. Und dann hat man automatisch das Raucharoma drin gehabt.
Also ich kenne das, das ist in Bamberg sehr bekannt, das Rauchbier, das Schlenkerla.
Das ist das Bekannteste, ja.
Das ist ja wie wenn du einen Specknei beißt, gell? Ja. Und das Bier trinkst.
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Aromatiken, kann man ja auch, dann da schmeckt man sogar einen Unterschied, wenn man sich damit beschäftigt, dann ob das jetzt über Eiche geräuchert ist oder über Buche geräuchert ist, weil das halt dann nochmal unterschiedliche Geschmacksnuancen reinbringt. Also das ist schon sehr interessant.
Also bevor wir jetzt mal in die verschiedenen Biere reintauchen, es gibt ein Thema, das habt ihr gerade schon angesprochen, und zwar ja, ein bayerisches Bier und auch ja, ein regionales Bier. Und regional definieren ja viele für sich individuell. Regional definiert ihr für euch ja
für uns
ganz besonders.
Ja, das spielt eine ganz große Rolle im gesamten Projekt, weil wir gesagt haben, wenn wir schon als Regionalbrauerei dann auftreten wollen, was wir ja vorher schon angesprochen haben, und regional wieder da sein wollen und was ja unser Gedanke war, warum gibt es kein regionales Bier mehr in Garmisch-Partenkirchen? Und dann haben wir natürlich gesagt, ja gut, also wenn wir schon eine regionale Brauerei sein wollen und auch regional sind, dann wollen wir natürlich unsere Anlagen auch aus der Region einkaufen. Deswegen haben wir gesagt, okay, gut, wo finden wir die? Dann haben wir uns halt umgeschaut und haben halt dann einen Anlagenhersteller gefunden, Kasper Schulz. Das ist einer von den ältesten Brauereianlagenhersteller der Welt, die halt so noch urkundlich, wo das halt nachgewiesen ist von der Unternehmensnachfolge her, kennen wir ursprünglich aus dem Kupferhandwerk. Mhm. Weil ja früher die ganzen Braukessel aus Kupfer waren und so sind die eigentlich aus dem Kupferhandwerk dann erst ins Brauereihandwerk, ja, zum Brauereihandwerk gekommen. Und die haben sie dann allerdings weiterentwickelt und haben halt dann letztendlich ja, die Kupferkessel dann durchaus mal ersetzt durch Edelstahlkessel, weil halt das dann ja, Stand der Technik halt ist, auch was die Reinigung angeht und was halt auch die Kupfernähte angeht, weil halt die dann doch das oder andere, also die Verschweißungen vom Kupfer halt dann aufgekennen oder halt dann eben von der Reinigbarkeit her nicht so gut sind. Und so ist eigentlich da zu erkennen, ja, dass die halt dann auf Edelstahl übergegangen sind. Und ja, und so haben wir halt dann geschaut, wie wir halt dann die Anlagenhersteller wirklich regional auch auswählen und haben halt uns dann für einen Bamberger Anlagenhersteller und da wird das auch produziert. Das wird, also unsere Anlagen sind in Bamberg und Schrobenhausen produziert worden, also in Bayern.
Da ist kein Tank aus China, wie man sich vielleicht vorstellen kann, gar nichts, alles da produziert.
Also die Brauanlage ist alles made in Bayern. Also die Franken zählen ja, in dem Fall so auch mit zu Bayern.
Ja, nein, das passt.
Ihr habt eine Abfüllanlage, die ist made in
Abfüllanlage, ja.
Da Bayern haben wir, zum Teil? Oder?
Die meisten Teile von Abfüllanlage sind auch aus Bayern. Wir haben eine Flaschenwaschmaschine, die ist aus Österreich. Und wir haben einen Inspektor und der ist aus Hessen. Aber ansonsten sind auch alle Anlagenteile da drunten aus Bayern.
Also das ist Regionalität sich nicht nur aufs Etikett geschrieben, weil das Wasser aus der Region kommt oder weil vielleicht das Malz aus Bayern kommt, sondern ihr habt das wirklich zu Ende gedacht. Und das spricht für euch und das ist euch auch anzumerken, wie wichtig euch das Thema ist, dass ihr sagt, wenn wir das machen, dann soll es bitte auch wirklich regional sein.
Vielleicht noch ganz kurz von ja. Malz und Hopfen reden wir jetzt gar nicht, weil es ist selbstverständlich, dass das aus der Region kommt.
Also, das habe ich vorausgesetzt, gell?
Ja, ja.
Wo kommt Malz und Hopfen her, Alex?
Aus der Hallertau kommt der Hopfen und aus momentan Kulmbach das Malz.
Also Hallertau ist ja, um die Menschen, die nicht so bierbewandert sind, ist das größte Hopfenanbaugebiet der Welt.
Ja, so ist es. Nach wie vor. Mhm. Vom Ländervergleich her, die Amerikaner bauen mittlerweile mehr Hopfen an als die Deutschen, aber das größte zusammenhängende Gebiet ist immer noch die Hallertau.
Und da bezieht ihr den auch noch den ursprünglichen Hopfen her?
Genau, also wir haben ja verschiedene Hopfensorten, aber zum Beispiel beim Hellen haben wir den Hallertauer Mittelfuhl drin. Das ist die alte Landsorte der Hallertau. Also vor 70 Jahren hat es in der Hallertau keinen anderen Hopfen gegeben. Das ist die alte Landsorte der Region. Sehr edel, sehr fein. Feine Bittere und das setzen wir genauso ein. Also alte oder historische Hopfungen letztendlich. Ein sehr feines Bier.
Was für Sorten lassen sich aus den Hopfensorten, die ihr aus der Hallertau bezieht, brauen? Also wir, was ich jetzt schon gelernt habe, es gibt ein helles, es gibt das Kellerbier, es gibt ein Weißbier. Das sind jetzt drei. Aber wenn ich mal an die Hähne schaue, die links neben mir hängen, gibt es einiges mehr.
Genau, also wir haben, sagen wir mal, drei Hauptsorten, die, was du erwähnt hast. Dazu kommt jetzt unser Sonnenwind, das ist eine ganz nette Anekdote. Das war der Sud Nummer 1 bei der Inbetriebnahme, da haben wir etwas Schrot verloren und das Bier ist zu leicht geworden, haben wir zu spät gesehen. Also die Probe ist gezogen worden, aber die Messung zu spät gemacht worden und dann haben wir da nicht mehr darauf reagieren können. Das Bier war zu leicht. Sud Nummer 1 war ein Kellerbier geworden. Und dann haben wir das vergoren und ein bisschen runterverdünnt und vergoren. Also wir haben schon uns gedacht, vielleicht können wir noch ein leichtes Bier daraus machen, ein sommerliches. Und haben es dann noch runterverdünnt, vergoren, reifen lassen. Und dann war es ein bisschen langweilig. Und dann haben wir gesagt, wir werden ein bisschen einen Hopfen dazu. Das sogenannte Kalthopfungsverfahren, also im Kaltbereich, während der Lagerphase nochmal einen schönen, fruchtigen Hopfen. Und dann ist das eigentlich so unser, wir nennen es immer Radler-Ersatz geworden. Darf man ja so nicht nennen offiziell, weil Radler ist ja genau definiert. Aber für uns so ein Radler ohne Limo, so nennen wir das eigentlich immer.
Wobei man natürlich, also muss man jetzt schon auch dazu sagen, wir haben das von Anfang an in unserer also Produktpalette so drin gehabt. Also wir wollten genau dieses Bier herstellen, aber dass das zufälligerweise dann exakt aus dem ersten Sud entsteht, das war natürlich,
ich muss gerade lachen. Also wir haben uns vorhin auch unterhalten, das Sonderwind, also ich feiere es, weil das, ich finde es ein super cooles Bier, weil es ein bisschen leichter ist und hat einen super fruchtigen Geschmack. Und wir sind noch gar nicht auf die Manufaktur zu sprechen gekommen, da wo die Rezepturen entstehen. Also es war, wie so oft es schon passiert ist, dass ein Zufallsprodukt sich auf einmal etabliert hat, wo du sagst, es passt, grandios.
Das war genau da so, war wieder sowas. Und jedenfalls haben wir erst gemeint, das wird ein Sommerbier, so leicht und spritzig, fruchtig. Übrigens auch unfiltriert. Aber den ersten Winter haben wir es gleich durchbrauen müssen, weil die Nachfrage da war. Und das hat sich jetzt eigentlich mittlerweile als Hauptbier, als viertes mit etabliert. Zu deiner Frage, die Hauptbiere.
Wir sind jetzt bei vier.
Vier,
und es kommen noch ein paar dazu.
Beim Dunkeln sind wir dabei gerade, dass es vielleicht wieder ein Hauptbier, also ein ganz jahres Bier wird. Angefangen haben wir das Dunkle zum Brauen im Winter, haben es dann ausgelassen im Sommer. Haben aber gemerkt, die Nachfrage ist wieder da. Und da darf man jetzt uns auch, ja, uns wünschen, dass man aus einem dunklen Bier wieder ein ganz jahres Bier macht, als Hauptsorte. Aber muss man schauen, wie die Nachfrage ist. Und ansonsten machen wir sehr viele Saisonbiere, wie jetzt unser Zugspitzgut des Märzen, wo wir zum Juni brauen bis übers Oktoberfest. Also Festbier, Oktoberfestbier oder Festzeltbier, ein bisschen stärker. Und danach haben wir jetzt das Werdenfelser Blut braut, unser rötlich glänzendes Bier, sehr hopfig, ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen außergewöhnlich. Danach gibt es den Olympiator, unseren Doppelbock. Also wir haben da sehr viele verschiedene Sorten, einige nur saisonal. Und also wir stehen für Vielfalt, wir möchten das haben. Uns gefällt das gut als Brauer und dem Kunden gefällt es gut. Es ist ein bisschen aufwendig mit den ganzen, mit dem Lagerplatz, mit dem Lagergut, mit der Tankbelegung. Klar, das ist nicht ganz einfach. Aber ich denke, es gehört einfach dazu, wenn man sich so aufstellt, wie wir das haben möchten und die Leidenschaft mitnehmen und gute Biere machen mögen, dann gehört das einfach dazu.
Jetzt habe ich gesehen, dass ihr ja auch noch Bier in anderen Flaschen habt, also nicht 0,5 Liter Flaschen, sondern es schaut fast aus wie eine, wie eine ja, Prosecco-Flasche oder wie eine Sektflasche. Ist auch ein saisonales Bier.
Ja, das sind dann eigentlich unsere Biere aus der Manufaktur raus, die wir halt dann speziell ja, extra halt im kleinen Maßstab produzieren, die halt auch alle, wie soll ich jetzt mal sagen, Manufaktur bedeutet ja auch sehr viel Handarbeit. Das heißt, da steckt extrem viel Handarbeit drin, weil die Anlage, auf der wir die brauen, halt ja, komplett manuell zu bedienen ist. Also das heißt, da gibt es jetzt wenig Computertechnik oder beziehungsweise gar keine Computertechnik, die da das Ganze unterstützt.
Ja, die Abfüllung ist mit der Hand gemacht. Ja. Die Etikettierung, alles komplett manuell. Das sind wie so Sektflaschen oder Weinflaschen, 0,75 Liter. Ja, so ein bisschen edler und entsprechend auch edler die Biere, der Inhalt.
Jetzt sind wir kurz vor weg gewesen, weil wir waren beim Abzwickeln. Alex, was haben wir jetzt da?
Ein Olympiato. Frisch aus dem Tank, unser dunkler Doppelbock mit über 8% Alkohol. Süffig.
Prost, oder?
Prost.
Prost. Ach, das ist echt gut. Also ich kann es euch empfehlen.
Wie Ballistol, sagst du.
Wie Ballistol? Nein. Ach so, ja. Wie war das vorhin? Ballistol kannst du trinken.
Für alles hernehmen eigentlich.
Und das ist Bierballistol, das kannst du für alles hernehmen. Wir hatten vorhin über die Manufaktur, über die Braumanufaktur gesprochen, die ja neben der großen Brauerei ja, Entwicklungslabor ist für die neuen Biere. Und was passiert da noch in der Braumanufaktur?
Es ist einmal auf jeden Fall ein schöner ein Raum, den haben wir nicht hergerichtet zum Wohlfühlen. Da kann man so ein bisschen, also erstmal der mir Entwicklungsarbeit machen. Wir haben da eine kleine Anlage, 2 Hektoliter Sudhaus, also 200 Liter Sudhaus mit 6 Ge- und Lagertanks, wo wir für uns was brauen, also auch für den eigenen Ausschank, wo man was ausprobiert, wo man vielleicht Rohstoffe ausprobiert. Wir können da aber verschiedene Sachen anbieten mit Kunden letztendlich. Also wir können da Verkostungen machen, wir können für einen Kunden eigene Biere brauen, wo der Kunde dabei ist zum Beispiel. Wir können Brauerlebnistage machen, wo wir, also wir unsere Biere brauen und jemand ist dabei und kriegt ein bisschen
Einblick, ja, halt in den
Einblick und ein bisschen Entertainment, wie man heutzutage sagt, auf Neudeutsch.
Ja, aber Einblick letztendlich, wie so ein Bier produziert wird, wie es halt handwerklich hergestellt wird, das kriegt er halt dann da vermittelt und sieht es halt dann auch und kann teilweise auch mitmachen.
Wir brauchen da komplett manuell. Also ich sage immer, der Lehrling, also wir haben jetzt einen Lehrling oder ein Lehrling, der da brauen kann, vielleicht sogar irgendwann mal das Rezept selber geschrieben hat, der kann Bier brauen. Da bei uns in der Produktionsanlage ist völlig, da muss man schon auch was kennen, das ist durch die Automatik und durch den hohen Technologiegrad ist es schon einfacher, wenn alles funktioniert, völlig, weil man muss schon wissen, was man macht, man muss entsprechend einprogrammieren, aber wenn alles läuft es halt auch so dahin, sage ich jetzt mal. Und man muss dann einschreiten, wenn Fehler passieren. Aber das Brauen an sich lernt man letztendlich meines Erachtens erst richtig in der Manufaktur, an der kleinen manuellen Anlage.
Wenn du weißt, was eine Veränderung an Zutatenmengen möglicherweise für eine Auswirkung hat, dann am Endprodukt.
Das musst du bei der großen Anlage auch wissen, sondern eher so der Einfluss wenn man Durchflüsse verändern muss oder einfach viel messen muss und dann darauf eingreifen muss und vor allem die Rohrleitungswege selber zusammenbauen muss vorher. Also mit Hirn einschalten, das anschauen und dann erst umbauen.
Ah, okay.
So kann man es eigentlich eher sehen.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe in meinem Freundeskreis und ihr wahrscheinlich auch oder alle, die zuhören, auch Menschen, die von sich behaupten, ich trinke seit Jahr und Tag das Bier und das schmecke ich immer raus. Macht ihr auch sowas, so Blindverkostungen, dass ihr 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Biere da habt und dann darf sich jeder mal rantesten, mal riechen, mal schmecken und rauszufinden, ob dann jemand sein Bier rausfindet?
Also für uns intern ist es erst einmal ein ganz wichtiger Teil von der Qualitätskontrolle.
Ah, okay.
Also wir schauen, dass unsere Biere mit Vergleichsbiere verkostet werden. Blind. Also irgendeiner von uns intern kauft ein. Und dann, also die anderen, die dann dabei hocken, wissen nicht, was dabei ist und dann wird da verkostet. Und dann hat man einen Zettel da liegen, muss aufschreiben, was man alles schmeckt, was man riecht und so weiter. Und,
was gut ist, was ist negativ an dem Bier?
Genau, also Braufehler, Bierfehler, Alterungsaromen und dergleichen. Und unser Bier sollte natürlich dabei sein, sonst ist der ganze Test für den Arsch letztendlich. Also das machen wir auch so, es können aber zwei oder drei von uns dabei sein bei so einem Blindtest. Und wir haben uns überlegt, also das machen wir dann pro Biersorte, logischerweise. Und wir haben uns überlegt, dass es eigentlich ein interessanter Test für Externe ist. Die sagen, ich weiß doch mein Augustiner, ich kenne doch mein Tegernsee, ich kenne doch das. Die sollen doch mal auch so einen Test machen. Es ist tatsächlich interessant, je nach Tagesform und dergleichen. Oder auch die Brauereien schwanken auch ein bisschen. Ist doch immer ganz spannend, das mal festzustellen, was man da so alles schmeckt. Die Biere schmecken unterschiedlich. Das ist nicht so, dass die alle gleich schmecken. Auf keinen Fall. Und man schmeckt so deutlich Qualitätsunterschiede raus. Und das täten wir gern eventuell, wenn der Interesse da ist, also wir bieten es zumindest an, darf man das irgendwelchen Interessenten anbieten, geführt von uns in der Manufaktur und das Ganze dann entsprechend auch durch moderieren, also einer sagen, auf was sie schauen sollen, die Biere herrichten in verschiedenen Testrunden und dass man einfach mal das Gespür dafür kriegt, was wir da intern machen und was da eigentlich zum Rausholen ist, weil die meisten sagen ja, ein Bier ist das Beste, was sie immer trinken und es wird wenig verglichen. Und es ist doch spannend, was man dann so an Unterschieden schmecken kann und wie wenig man die Unterschiede eigentlich den Biersorten der Brauerei zuordnen kann, oft einmal.
Wenn ich das buchen will, dann gehe ich auf die Website von euch und kann das buchen oder rufe ich an?
Das ist das Einfachste, über die Website eine E-Mail schreiben, theoretisch aber auch anrufen bei uns im Büro und dann organisieren wir das.
Die Website ist wie?
www.brauhausgarmisch.de.
Schreibe ich in die Shownotes. Da könnt ihr dann, wenn ihr Interesse habt, euch dort melden oder auf jeden Fall auch mal drauf schauen. Da findet ihr alle Informationen zu allen Bieren und wo ihr sie kaufen könnt, beziehungsweise was es gerade aktuell gibt. Toni, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe das schon oft was jetzt mitbekommen, es gibt ganz viele so Bierkästen, die überall hergenommen werden. Was ich bei Bauarbeitern, die das als Tritt hernehmen oder die Kästen werden auf ein Radl draufgeschraubt. Was bei großen Brauereien, glaube ich, nicht so ins Gewicht fällt, bei kleineren Brauereien, so wie ihr das seid, ist das Thema Leergut, also Kästen und Flaschen, ein Riesenthema.
Ja, das ist absolut richtig. Und genau das, was du sagst, ja, das stimmt. Aber das wäre ja nicht nur so hergenommen. Es ist ja auch sehr erfreulich. Wir haben, auf der einen Seite haben wir natürlich geschafft, dass wir halt einen hohen Output an Bier haben, dadurch natürlich auch einen Haufen Tragel und Flaschen brauchen, um die zu befüllen. Und wir haben ja auch erfreulicherweise aus ganz Deutschland mittlerweile, kann man schon fast so sagen, weil wir ja Tourismusregion sind, Leute, die halt unser Bier gern mengen und gern trinken. Jetzt haben wir halt da folgende Problematik, dass wir halt sozusagen, wir müssen ja unser Tragel und die Flaschen einkaufen und letztendlich hat man einen Pfandwert, der da dagegen steht. Jetzt steht halt das leider nicht mehr ganz im Verhältnis, weil das war halt damals noch zu Marktzeiten oder D-Mark-Zeiten hat man halt noch gehabt für ein Tragel Bier, da waren es dann 6,20 Mark für das Leergut. Da mag das vielleicht so gewesen sein, dass man da noch einigermaßen für diese 6,20 Mark halt sie Tragel Bier als Brauerei kaufen hat können. Das trifft jetzt nicht mehr so ganz zu. Und dadurch haben wir halt die Thematik drin, dass wir halt sehr viel Leergut unterwegs haben und draußen haben, das aber nicht mehr so schnell wieder zurück zur Brauerei kommt. Ein spannendes Beispiel ist vielleicht auch, weil wir einen Aufruf gemacht haben, ob man nicht bitte unser Leergut oder Pfandgut wieder zurück haben könnten. Und dann haben wir dann eben das über die Social Media Kanäle gemacht und dann haben wir eine nette E-Mail wieder zurückgekriegt von Fans von Garmisch-Partenkirchen, die gesagt haben, sie finden das Garmisch-Partenkirchen super, sie finden den SCR super und seit neuestem das Brauhaus Garmisch Wahnsinn. Deswegen haben sie sich da Beutel extra gemacht vor einem Ortseingangsschüttel mit dem SCR-Schal und zwei Dragelbrauers Garmisch und haben dann das uns geschickt wieder und haben gesagt, also sie bringen uns die auf alle Fälle wieder zurück und dann dürfen wir die logischerweise wieder befüllen. Im Umkehrschluss weiß man halt nur, dass da ein Haufen Pfand und Leergut draußen ist und da müssen wir halt schauen, dass wir halt da hinkommen, dass wir halt das entsprechend halt dann in Vorleistung gehen, dass wir das halt dann auch wieder adäquat befüllen können. Und an der Stelle haben wir uns halt überlegt, dass wir halt da was entwickeln oder halt einen Bierschein ausgeben, womit wir halt womit wir Geld einsammeln sozusagen, dass wir halt dann letztendlich uns neue Tragel und Flaschen wieder besorgen können und uns halt dann das über die Unterstützung von den Bierfans von uns halt besorgen können.
Die Bierscheine gibt es auf der Website auch verfügbar, also auf Brauhaus Garmisch. Und ich finde das unwahrscheinlich interessant, das Thema, was du gerade ansprichst. Da nehme ich mich nicht raus, weil ich da ja auch gerne mal hin und her transportiere. Mir war nicht so richtig bewusst, was das für eine Herausforderung ist für die Brauereien, wenn dann die Flaschen abgehen.
Das ist tatsächlich so, also weil man steht halt dann da, man hat die vollen Tanks, man hat auch den Absatz oder die Nachfrage nach dem Bier und möchte sie eigentlich bedienen, aber letztendlich hat man halt schlichtweg das Leergut nicht, indem man das halt einfüllen kann. Und dann steht man da irgendwo, und kommt nicht mehr hinterher.
Jetzt haben wir viel über Biere, Biersorten gesprochen, über die Liebe zum Bier. Und vielleicht haben wir auch Hörer, die es interessiert, was so Ausstoßmengen sind und wie viele Flaschen da pro Stunde abgefüllt werden. Mir persönlich ist es relativ wurscht, weil mir ist wichtig, dass ich die Flasche irgendwo kriege und die ist voll. Aber auch um den Menschen, die das interessiert, gerecht zu werden. Alex, hast du da ein paar Infos dazu?
Ja, gern. Also wir sind jetzt so, wie wir jetzt gebaut sind, also von der Tankkapazität her, können wir ungefähr 10.000, 11.000 Hektoliter pro Jahr ausstoßen. Das also 1 Million Liter Bier.
Eine Million Liter Bier. Jahr.
Das hört sich jetzt natürlich brutal spannend an. Ist aber letztendlich, entspricht das einer kleinen Regionalbrauerei. Das Ganze. Unser Sudhaus macht pro Sud 25 Hektoliter. Wir machen bei den Hauptbieren 4 Sude am Stück, vollautomatisch. Also ein Tank mit 100 Hektoliter voll. Also 10.000 Liter, das hat ein Tank für uns.
Also ich finde es trotzdem brutal viel für eine Brauerei. Es gibt die riesig großen Brauereien. Aber für eine Brauerei von eurer Größe, ohne euch zu nahe zu treten, finde ich das schon echt viel.
Ja, man muss ja das also sagen, wenn man halt das ehemalige Brauhaus Garmisch sieht, was die halt gemacht haben, die haben halt dann eigentlich zum Schluss auf alle Fälle 30.000 Hektoliter gehabt, also das Dreifache von dem, was wir an maximaler Ausstoßmenge haben. Und wenn man das halt so vergleicht mit anderen, ich sage jetzt mal wirklich etablierten Regionalbrauereien, dann liegt das halt da so im Mittel, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also okay, das ist natürlich immer eine Sache des Betrachters, was viel ist, was wenig ist. Ihr seid da mehr in der Szene drin und da ist die Ausstoßmenge von euch dann im Mittel. Ich finde es immer noch viel.
Für die Brauereigröße im Mittel, ja.
Jetzt, Alex, aber um diese Mengen an Bier in Flaschen zu verfüllen, da braucht es ja auch noch irgendwelche Zahlen.
Genau, also wir haben als relativ kleine Brauerei die Möglichkeit, selber abzufüllen. Also wir haben eine eigene Flaschenfüllerei bei uns. Und in der, um da mal sich die Dimensionen vorzustellen, also wir füllen da ab in der Stunde 5.500 Flaschen, also die Stunde.
5.500 Flaschen in der Stunde.
Genau. Hört sich auch wieder viel an, wer es jetzt da ausgeht aus der Branche, sagt, na gut, das ist ja klar und süß, aber es ist schon, sagen wir, es ist schon ein bisschen was. Es ist schon laut und es kleibert und da scheppert schon.
Da passiert was.
Da hört sich was.
Ich sage immer gern, das ist fast wie so eine Modelleisenbahn für Erwachsene, weil dann die Flaschen durchlaufen, die Tragel durchlaufen, bis die befüllt werden und so weiter. Das ist schon ziemlich interessant und ja, da bewegt sich was. Auf der anderen Seite ist es halt so, wir haben das logischerweise auch auf unsere Anlagen ausgelegt. Das heißt, wir haben halt geschaut, wie lange brauchen wir mit unserem Personaleinsatz und so weiter, dass wir halt dann entsprechend ja, einer gewissen Zeit halt also einen Tank abfüllen können. Und darauf ist diese Flaschenabfüllanlage ausgelegt. Und da haben wir halt dann mit 5.500 Flaschen in der Stunde halt die Möglichkeit, dass wir so einen Tank, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, halt in ungefähr 3,5 bis 4 Stunden abfüllen. Und mit der Vorbereitung und der Nachbereitung von dem Aufbau von der Flaschenlinie bis zur Reinigung hier, da braucht man halt dann in Summe einen Arbeitstag. Und so ist das Ganze ausgelegt.
Und wir könnten auch größere Tanks auch abfüllen. Also wir sind, sage ich mal, das Ganze ist so gebaut, vom Sudhaus her, von der Abfüllung, wir können erweitern. Sollte mal ein bisschen mehr Anfragen kommen, dann könnten wir ein bisschen mehr Tanks einbauen. Größere Tanks und somit ist die Brauerei nach oben hier ein bisschen erweiterbar.
Du nimmst mir gerade meine nächste Frage vorweg.
Echt?
Ja, ich wollte gerade fragen, wo soll die Reise noch hingehen? Also was stellt ihr euch noch vor? Was ist so ein Wunschtraum von euch?
Ja, unser Wunsch ist, wie wir es ja glaube ich auch schon durch das gesorgt haben, dass wir halt regionale Partner haben, die uns die Brauanlagen gebracht haben, dass wir mit regionalen Handwerkern gearbeitet haben. Also wir wollen definitiv halt ein regionales Bier schaffen. Und wir wollen halt auch wieder ja, die Leute dazu bringen, dass sie halt wieder den Regionalitätsgedanken auch beim Bier haben. Und das ist eigentlich unser großes Ziel.
Das kann ich nur unterstreichen, weil mir liegt ein Wort oder ein Satz so die ganze Zeit schon so auf den Lippen. Und zwar, Bier schafft Identifikation. Weil es mich auch persönlich betrifft, weil ich, seitdem ihr da seid, so stolz bin, dass es ein Garmischer Bier gibt, weil ich vielleicht Asche auf mein Haupt, auf die eine oder andere Flasche, weil ich auch viele Flaschen Bier verschenke oder tragelweise das Bier zu Weihnachten zu meinen Eltern mitnehme und dann wieder auch nach Hause bringe. Und ich bin stolz auf Garmischer Bier. Und wenn ihr das schafft, bin ich einfach dankbar dafür.
Ich glaube, was einmal ein bisschen vergessen wird, dass wir stellen ja Leute ein, wir schaffen Arbeitsplätze, wir zu entsteuern bei uns. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Teilweise, wenn man ein Bier von irgendwo her trinkt, also heimische Firmen sollte man unterstützen. So haben wir jetzt im Allgemeinen nicht nur uns, sondern auch andere.
Es ist ganz wichtig und ich glaube, ich hoffe, dass es durch dieses Gespräch, was wir heute hatten, es ging nur ums Bier, aber Bier ist halt auch was sehr Emotionales, dass wir es ein bisschen transportieren konnten. Toni, dir liegt noch was auf den Lippen?
Na, ich bin da schon ganz fein mit den Abschlussworten, aber ja, wie gesagt, also das ist halt das Gesamtthema halt, dass mir halt, ich sage, das passt schon so. Also die Abschlussworte waren wunderbar. Das war perfekt eigentlich.
Lieber Toni, lieber Alex, jetzt haben wir schon so viel geredet und wir könnten noch Stunden weiterreden über das Thema Bier, was ja euer Job ist und von mir ein gewisses Hobby. Nur leider rennt uns die Zeit davon.
Wir könnten dann noch weiter über Brauerei reden.
Ach so, ja, na. Das machen wir beim nächsten Mal. ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass wir es geschafft haben, zusammenzukommen, trotz eures riesengroßen Aufwandes, die Zeit, die ihr investiert. Und dass wir reden konnten über das Garmischer Bier, über Bier als Identifikation für einen Ort und für die Gäste. Und wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass ihr kreativ seid, was die Bierentwicklung betrifft, dass es immer viele Menschen gibt, die euer Bier trinken. Und ja, sag einfach nur Danke.
Wir sagen vielen Dank. Danke für das, dass wir eingeladen worden sind.
Hey, vielen Dank. Sehr nett war es auf jeden Fall.
Hat uns riesigen Spaß gemacht, würde ich jetzt mal sagen.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal kurz obrosten.
Ja, freilich.
Logisch.
Prost.
Mei, war das ein schöner Hoggarten heute. Eine wundervolle Reise in die Welt des Bieres und das in Garmisch-Partenkirchen an der nahezu Urstätte vom Brauhaus Garmisch. Und ja, wenn ihr aus Garmisch-Partenkirchen kommt oder hier zu Gast seid, dann schaut vorbei zur Brauereiführung in die Brauereiwirtschaft und wenn ihr Bier mitnehmt, bringt das Leergut zurück. Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.